These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Und ich bin Alexander Klar.
Damit wird das geklärt, lieber Alexander. Ach, und wir hatten lange kein Porträt mehr in diesem Podcast. Und du hast dir offensichtlich gedacht,
jetzt muss wieder eins her.
Zu lange.
Genau.
Und ich versuche es zu beschreiben, weil ein Porträt zu beschreiben heißt, den Menschen zu beschreiben auf diesem Porträt.
Das ist in seinem Sinne.
Und es ist ein großartiges Porträt und es ist ein Mensch, der, so wie er aussieht, mit einem Bart, mit langen Haaren, die über die Ohren reichen, mit einem Vollbart, aber so einem modernen, modischen Vollbart, aussieht, als könnte er auch, also wenn ich jetzt da den Hintergrund so ein bisschen wegmachen würde, und könnte der auch ein ganz normaler Typ aus der heutigen Zeit sein, könnte alles Mögliche sein. Ein schönes Porträt, bei Porträts ist ja immer die Frage, macht man es von vorne, frontal, macht man es von der Seite? Hier finde ich, ist es so eine Mischung und ich beschreibe das so viel, weil dieses Bild, das Porträt, also der Mensch macht von diesem Bild eigentlich alles aus und was im Hintergrund ist, ist für mich irgendwie komisch. Wenn man für das Hamburger Abendblatt einen Menschen fotografiert, dann weiß der Fotograf, dass mindestens so wichtig wie dessen Blick der Hintergrund ist. Man fotografiert niemanden zum Beispiel und im Hintergrund ist irgendetwas, was aussieht, als könnte aus seinem Kopf herausragen. Das ist hier so ein bisschen passiert. Also dieser Mensch steht vor einer Säule, von der man aber nur, man sieht die Säule nur rudimentär und der Kopf ist direkt vor dieser Säule. Ja, also es sieht aus, als ob dieser Kopf irgendwie mit der Säule irgendwie verbunden ist. Nee, verbunden ist das falsch, aber diese Säule ist dahinter. Und rechts von dieser Säule sieht man dann, guckt man in die Weite, da sieht man dann so ein bisschen nicht besonders irgendwie, ja, so ein Himmel halt, wo so angedeutet irgendwelche Vögel davon fliegen. Und man sieht, und das finde ich ganz komisch, aus der Säule und damit aus diesem Menschen wachsen irgendwelche Blätter heraus, irgendwelche Pflanzen. Und man fragt sich, warum um alles in der Welt hast du, Maler, dieses Wunder, ansonsten wunderbare Porträt vor dieser Säule und vor diesen Pflanzen und vor diesen Vögeln gemalt? Das Porträt wiederum, ich habe gesagt, man kann entweder frontal oder seitlich, es ist so eine Mischung aus beiden, also der Porträtierte guckt von sich aus gesehen, nee, es ist so, er hat die linke Schulter, ich kann es nicht beschreiben, also er hat sich so ein bisschen seitlich gedreht, so dass die rechte Schulter so ein bisschen nach vorne ist. Und er guckt an uns vorbei in die Ferne und er macht etwas, was auch immer eine große Frage ist, wenn man Porträtfotos macht, wohin mit den Händen. Er sitzt, würde ich sagen, er sitzt und er hat die Arme verschränkt, aber jetzt ist der feine Unterschied, er hat die Arme nicht, wie das viele machen, so vor dem Brustkorb verschränkt, was dann immer so nach Widerstand aussieht, sondern er hat sie ein bisschen tiefer verschränkt und auch so, es sieht aus, also er sieht aus, als ob er da sich gerade wohl fühlt, als ob er sitzt entspannter und nicht angespannt oder ist jemand, der in die Weite guckt und ich finde dieser Blick, diese sind das blaue Augen, ja, diese hellblauen Augen, die nach in die Ferne gucken, das sieht so aus, wie ich auch gern porträtiert werden würde. Ein Mensch, der in sich ruht, zufrieden ist, energisch ist, erfolgreich ist, nach vorne guckt und der leider das Problem hat, dass er ein
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Vor einem unfassbar ungeeigneten Hintergrund. Wirklich, ich kann es fast gar nicht verstehen. Vielleicht ist das aber gerade das wieder, wo ich sage, das ist jetzt die große Kunst. Dieses Porträt vor dem unmöglichen Hintergrund kommt hinzu, dass, würde ich sagen, fast die Hälfte des Bildes eigentlich nur schwarz ist. Warum? Weil der einen schwarzen Umhang trägt mit etwas, was hat er da vorne? Ist das so eine Art, ich weiß nicht, was das sein soll. Also es könnte natürlich, damit würde man schnell bei einem Würdenträger sein, also irgendeinem kirchlichen oder was auch immer. Nun bin ich gespannt. Ich finde es herausragend, das Bild, der Kopf, wie der gemalt ist. Er ist gemalt wie fotografiert. Also das ist eine Qualität, wie man sie, wenn man es nicht wüsste, könnte man denken, dass es ein Foto ist. Oder von KI gemacht heute. Also ich finde es brillant, aber mir würde jetzt dieser Hintergrund interessieren. Und mich interessiert natürlich vor allen Dingen, gibt es diesen Menschen, muss es geben, aber ist er wichtig? Anscheinend.
Der Mensch ist wichtig. Er ist für die Kunsthalle wichtig. Ich glaube aber, er hat vor allem sich selbst als wichtig gemalt, aber auf eine sehr, sehr menschliche und nette Art. Ich verrate, wer es ist. Also der Künstler ist es selber. Es ist Arnold Böcklin, ein Selbstporträt. Er hat einige Selbstporträts von sich gemacht. Dieses ist von 1873 und das hat er damals, da ist er 46 Jahre alt, das hat er seiner Frau geschenkt. Und seine Frau hat es dann, ich glaube, nach seinem Tode dem Herrn Lichtwag verkauft, der sich bei einem Kollegen angelegentlich erkundigt hat, ob das Bild denn gut sei. Und der Kollege telegrafierte zurück, Bild ist Meisterwerk. Nach Telegramm erreichen, Bild gekauft. Mhm. Arnold Böcklin ist gebürtiger Baseler, also Schweizer oder, ja, weiß nicht auf welcher Seite, wahrscheinlich schon Schweizer. 1827 geboren, gestorben 1901 bei Florenz. Da hing das Bild auch lange. Der hat sich nämlich in den Bergen von Florenz dann eine Villa gekauft von den nicht unerheblichen Einkünften, die er hatte, weil er ein wirklich Weltstar war zu Lebzeiten. Aber du hast die Säule angesprochen. Genau, also wir haben hier ein Selbstporträt des 46-jährigen Mannes, der vor allem eines kann, ein Bild komponieren, der aber auch ein zweites kann, nämlich auf Geschichte anspielen. Und wenn du dich fragst, warum eine Säule da ist, dann kommt natürlich der Kunsthistoriker mir hoch und der sagt, eine Säule hat immer eine Funktion. In der Architektur trägt die Säule das Gebälk da oben, also ist baulich notwendig. In der Ikonografie und vor allem in der kirchlichen Ikonografie kommt die Säule zu einem ganz lustigen Karrieresprung. Das ist nämlich die Stärke. Fortitudo ist immer eine Säule. Oder die Allegorie der Fortitudo hat immer eine Säule dabei. Auf der Säule lastet was und die Säule trägt was. Das heißt, du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, der ist sich seines Erfolgs bewusst und auch der macht das aber sehr nett, denn er guckt ernst, gelassen ernst, aber nicht hochmütig.
Und überhaupt nicht hochmütig und sehr sympathisch. Also das Bild vermittelt, dass das ein sympathischer Mensch ist, der, wie ich auch finde, ja, der auch heute leben könnte. Also wenn man jetzt sagen würde, wenn man das jetzt als Foto jemandem zeigen würde, würde jeder denken, ja klar, das ist doch so einen Ähnlichen hat man vor ein paar Tagen schon mal gesehen oder so
bis
sehen,
hin zur Kleidung, die genau. Gar nicht so wahnsinnig anders ist. Das finde ich interessant, dass du das sagst. Ich weiß nicht, wann, seit wie vielen Jahren, ein Jahrzehnt, bestimmt ist es schon, trägt ein Mann wieder Vollbart. In meiner Jugend, also mein Vater hatte so einen, nennt man das Schnauzer, also das in den 70er Jahren haben alle wesentlichen Filmstars, männlich gelesene Filmstars, einen Schnauzer. Mein Vater hat auch einen sehr schönen Schnauzer gehabt, der vor allem dazu führte, dass mein Vater immer aussah, als ob er lächelte. Okay. Am Tag, an dem er sich den abrasiert hatte, sah ich auf einmal, dass mein Vater eine dünne Oberlippe hat und nicht mehr automatisch lächelt. Also mittlerweile kenne ich ihn nur noch ohne Schnauzer. Der hat irgendwann beschlossen, das ist zu zeitgebunden. Dieser Vollbart, den er hier trägt, der ist ja wieder total en vogue.
Ja, und das ist so lustig, weil natürlich früher war, aber es war auch ein anderer, früher war doch der Vollbart zu unserer Zeit der Inbegriff eines alten Mannes. Also ja. Wobei das dann auch sehr gepflegte Vollbärte waren. Also das gepflegte, gepflegt ist das falsche Wort, aber sehr kurze Vollbärte. Ich war vor kurzem, auch schon wieder ein bisschen her, aber ich war bei einem Konzert der Hamburger Goldkehlchen. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Das ist dieser Männerchor, der von sich behauptet, dass niemand singen kann. 110 Mitglieder. Die haben 700 Konzertanfragen im Jahr. Und wenn die ihr jährliches Sommerkonzert haben, dieses Jahr hatten sie zwei, dann wollen da 50.000 Leute hin. gibt aber nur
8000. Was singen die denn?
8000. Die singen so Lieder, die du kennst. Also alle, okay, alle möglichen, keine Ahnung. Die haben
Volkslieder.
Nein, eine richtige Popmusik, Rockmusik. Ah. Die haben mit Bosse gesungen. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Mit Johannes Strate von Revolverheld. Die singen aber auch so, keine Ahnung, It's Raining Men oder ich habe sowas. Also Popmusik singen die.
Okay.
Was ich aber erzählen wollte, da stehen also 70 überwiegend junge Männer. Alle jünger als wir, würde ich sagen. Und da musst du fast suchen,
einen Unbebärteten zu sehen.
So. Aha. Und da ist natürlich auch, da gibt es den Vollbart, der ja auch irgendwie so der Inbegriff des Hipsters ist, so ein bisschen, und des coolen Typen. Und es gibt ja auch wieder den Schnurrbart. Also auch das kommt wieder.
Ja, das kommt wieder.
Also so das, also das.
Ich habe auch schon mal heimlich im Urlaub den laufen lassen und ich konnte aber das Gegrinse meiner restlichen Familie nicht ertragen.
Deswegen. Ich hätte das gerne alles. Bei mir wächst nur gar nichts. Ich könnte 3, 4, 5 Monate. Und es würde immer noch aussehen wie ein 3-Tage-Bart. Aber trotzdem, aber das Entscheidende bei dem sind ja, also der profitiert jetzt davon, dass der Bart wieder en vogue ist. Aber ich finde, das Entscheidende ist halt diese unglaubliche Gelassenheit und diese wunderbar sympathischen Augen. Und tatsächlich dieses, was er halt nicht hat, dass man dachte, oh ja, du arroganter Kerl.
Also für das Arroganz spräche maximal die Handhaltung, die ist dies, das ist diese, ich verschränke die Arme. Neulich blies es mich weg, als ich mit einer Kollegin eine Besprechung hatte. Ich lehnte mich zurück, drehte den Stuhl ein bisschen von ihr weg, damit ich meine Beine ausstrecken kann und faltete die Arme und dann sagte sie, Gott sei Dank lachend, das ist ja offensichtlich die maximale Geste von Ablehnung gerade, Arme verschränken und wegdrehen. Und ich wollte eigentlich nur tiefste Entspanntheit signalisieren und absolute Aufnahmebereitschaft. Und ich hatte vielleicht so ein bisschen ihn hier im Auge, der da steht, der ist hörbereit, der ist auch aufnahmebereit, der guckt einen sehr aufmerksam an.
Und das Trend, dass du das sagst, weißt du was, wenn ich an diese Position, in der der verharrt, da denke, dann denke ich, er hat unten die Beine ausgestreckt, weil du siehst, er hat so, er liegt so ein bisschen, weißt du, er ist nicht gerade. Und wenn du so sitzt, das kannst du eigentlich gar nicht, wenn du die Beine, beide Füße auf dem Boden hast. Vielleicht hat er sich einfach gemalt und die Beine unten sind ausgestreckt und der rechte Bein, rechte Fuß über den linken Fuß. Das könnte so sein. Daher kommt diese entspannte Haltung.
Übrigens.
Der hat das gemacht, was du bei deiner Kollegin gemacht hast.
Genau.
Sich zur Seite gedreht, die Beine gestreckt und die Arme so ein bisschen verschränkt.
Also technisch ist es ein Dreiviertelporträt oder eine Dreiviertelansicht des Gesichtes. Was ganz interessant ist, jetzt muss man sich mal klar machen, was ein Selbstporträt ist. Ein Selbstporträt ist, der Mensch ist an der Staffelei und guckt alle naselang in den Spiegel. So, das ist keine kleine Kunst. Wir hatten es, vor langer Zeit haben wir das ganz frühe Beckmann-Selbstporträt gehabt. Da guckt er mit einer Zigarette uns an. Da guckt er uns ganz frontal an. Das heißt, das ist ganz interessant, weil wie hat er das gemacht? Er hat in den Spiegel geguckt, hat sich genau gemerkt das, dann hat er sich nach rechts gedreht und hat weitergemalt. Hier hat er schlauerweise beschlossen, dass er so den Akt des Malens ein wenig mit hineinzieht, weil das ist ungefähr, wo du hinguckst. Wenn du dann nach links guckst, du hast rechts den Pinsel gehalten, du hast wahrscheinlich ein bisschen, er hat sicherlich vorskizziert. Ich könnte mir vorstellen, dass überhaupt auch das Ganze zuerst mal entstanden ist, als eine Bleistiftskizze auf ein Papier übertragen dann. Aber der wird unter allen Umständen dennoch die Staffelei rechts gehabt haben und links den Spiegel. Denn er muss ja versuchen, auch so Sachen wie das Haar, was dann da runterkommt, das hat er ja nicht zeichnerisch eingefangen, sondern das macht er malerisch. Auch so Sachen wie sein Ohr, das wird er nicht vorgezeichnet haben, weil das kann er nicht einfach so reinmontieren. Also Porträt ist schon eine große Kunst. Mhm. Selbstporträt ist noch eine Spur größere Kunst, weil du musst nochmal während des Malaktes was verändern an dir selber. Und ich vermute mal, er hat sich sein Gesicht gemalt und dann den Rest hat er montiert, hat aber natürlich schon ein paar Posen probiert.
Was heißt montiert in dem Zusammenhang?
Naja, ich vermute mal, dass die Hauptarbeit war das Gesicht und dann den Körper unten, den hat er dann erstmal erfunden, dann hat er nachgeprüft, ob die Erfindung funktioniert. Also du musst ja sehen, wie lang ist der Hals, wo setzt die Schulter an, bin ich das tatsächlich, er wollte ja wirklich, das ist ein Geschenk an seine Frau, habe ich das schon gesagt?
Mhm,
er
hat
es seiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, er wollte natürlich, also Grundvoraussetzung war maximale Ähnlichkeit. Und da konnte er sich dann nicht mit längerem Hals malen, als er hat, oder mit kürzerem. Und seine Frau hat das Bild ja, wie gesagt, sehr geschätzt, deswegen muss die Ähnlichkeit groß gewesen sein. Und ich hoffe mal, sie hat es auch geschätzt, weil er sich selbst da gut eingefangen hat. Alles darüber hinaus, Himmel, Säulen, Farbwahl des Anzugs. Warum malen sich Maler nicht im Malerkittel? Wäre ja auch mal eine Frage. Das tut Liebermann, glaube ich. Der steht da mit so einem OP-Kittel in irgendeinem seiner vielen Bilder. Der hat offensichtlich mit so einem, oder so einem Handwerkerkittel, glaube ich, stand dem auch da. Also er hat sicherlich nicht in dem schwarzen Habitus gemalt. Den hat er sich dann im Bild angezogen. Mhm. Und jetzt die Pflanzen, die dich so gestört haben. Eins ist ganz interessant, wärest du vor 150 Jahren in die Hamburger Kunsthalle gekommen, wäre im Mackertsaal selbstverständlich Pflanzen gewesen. Weiß nicht was, so nicht so Ficus Beniamini-artige Dinge, also Pflanzen, die kein Licht brauchen oder jedenfalls nicht viel und Pflanzen, die nicht viel Arbeit machen. Aber da waren Pflanzen, so Hochbüsche. Man hat schon versucht, so eine Art Wohnzimmeratmosphäre hinzubekommen. Und hätte er jetzt nur die Säule hinter sich gemalt, dann wäre das Bild natürlich eine Spur arg statuarisch gewesen. Also hat er beschlossen, zwei Dinge müssen rein. Das eine ist diese lustige Rabenhorde da oben oder was auch immer das für Vögel sind. Aasgeier, man weiß es nicht, Zugvögel, sind schon komisch, oder? Haben so ein bisschen was auch zwischen...
Ja, so Raben, können so Raben sein, auf jeden Fall, ja. Man weiß es, die sind ja nur
also er lässt das wirklich offen.
Genau.
Und die Wolken auch, das ist natürlich so ein schöner, das ist ja kein blauer strahlender Himmel, sondern das sind strahlend weiße Wolken, die ja besonders weiß strahlen, wenn sie sehr intensiv da am Himmel angestrahlt werden. Übrigens, interessant, dieses Licht kenne ich von Florenz. Also immer, wenn ich in Florenz oder oft in Florenz, nehme ich den Himmel ganz besonders wahr. Weiß nicht warum, ist das eine Atmosphäre, die da vom Meer kommt oder so? So ein Wolkengetürm über dem Ausläufern des Apennin, das ist schon was wahnsinnig Schönes. Und das hat er hier gut eingefangen. Naja, und die Pflanzen, das ist dann eben um diesen harten Säulen, die auch so grau schimmern, was Vegetabiles gegenüberzusetzen. Das dem Ganzen, natürlich lustig ist es ganz ein bisschen das Zitat eines Lorbeerkranzes, nur der Lorbeer ist noch am Strauch und nicht um Kopf rum.
Ah.
Würde ich jetzt mal so sagen, ein kleiner Scherz des Malers. Er hätte sich ja auch begrenzt
malen können. Ich muss mir die ganze Zeit daran denken, an eine Geschichte, die liegt auch schon etwas her, weil man sich immer fragt, schade, dass es dieses Prinzip der Porträts und Selbstporträts nicht mehr gibt. Und dann war ich bei einer Freundin, einer entfernten Freundin eingeladen, neue Wohnung und so. Und dann erzählte sie ganz stolz, dass sie sich hat malen lassen. Und dann habe ich gedacht, das ja als Geschenk für ihren Mann, zu irgendeinem Geburtstag hat sich malen lassen und so. Und dachte ich, oh, das ist ja toll. Und so, willst du das Bild mal sehen? Und ich sagte dann natürlich, interessiert, durch diesen Podcast auch selbstverständlich, weil wer hat schon, also im Stil alter Selbstporträts so, ne? Und dann hat sie mir das Bild gezeigt. Was sie aber nicht wusste ist, sie hatte sich halt komplett nackt malen lassen und hatte dieses Bild ihrem Mann geschenkt. Und das hing tatsächlich, das muss man sich auch vorstellen. Und dann denkt man immer so, okay, jeder Jeck ist anders. Das hing im Schlafzimmer. Ein riesiges Akt, sagt man Aktporträt dazu?
Sollte man aber so viel Mut haben, es gleich ins Wohnzimmer
zu gehen. Sagt man dann Aktporträt dazu? Oder wie ist das
ein Aktbild? Ja, Aktbild. Kann ja ein Porträt sein.
Kann auch, nee, ein Porträt heißt ja, da sie ja ganz da drauf war, war es kein Porträt.
Ganzkörperporträt, ja.
Gibt's auch, das, gibt's ja, auch. Ja. Ja, fällt mir gerade ein. Also, und dann sagt eine andere, die dann da war, ja, sie kennt auch so, es gibt offensichtlich noch Menschen, die Porträts von sich anfertigen lassen. Und ich finde ja eigentlich, wir hatten neulich mit der Familie eine Fotografin, das machen wir so alle 3-4 Jahre, machen so Familienporträts, ne? Und eigentlich ist es schade, dass man, warum macht man das eigentlich nicht? Weil das ist Angebot eigentlich nicht. In Öl macht man es nicht mehr.
Aber also ich glaube, es gibt wahrscheinlich handwerklich begabte Menschen im Osten Europas und in Asien, die wahrscheinlich eine sehr große Ähnlichkeit hinbekämen. Was das 19. Jahrhundert einfach auszeichnet, ist, dass jenseits der rein technischen Ähnlichkeit, die ja wirklich noch gelungen ist, die Seele, den Charakter, die Persönlichkeit dieses Menschen da reinzumalen. Er in dem Fall sich selber Liebermann war so geschätzt, weil der eben tatsächlich mit so kleinen Kniffen, der hat das irgendwann mal rausgefunden, wenn man irgendwie so eine Handbewegung, die typisch ist für die Menschen, noch reinzaubert, dann hast du auf einmal wirklich große Ähnlichkeit. Jetzt mal einfach den Abstand der Augen hinzubekommen, die Nasenlänge und die Mundform, das ist eine Sache, das bekämen wir, glaube ich, alle mit ein bisschen Übung hin. Das Ganze natürlich dann schon wirklich in den Proportionen richtig hinzubekommen, ist schon deutlich schwerer. Das Ganze farblich noch zu fassen und in Öl und alles ist dann schon große Kunst. Und dann aber noch dem Menschen Leben einzuhauchen, ihn wirklich werden zu lassen. Also mein Großvater hat sich noch in Öl malen lassen und meine Großmutter hat er Gips modellieren lassen. Sowohl sein Porträt, das ist offensichtlich an einem Foto entstanden und war wirklich bedeutungslos. Es hing sehr groß im Treppenhaus und war irgendwie lustig. Und mein Großvater hatte auch genügend Selbsthumor, um diese leicht übersteigende Selbstbetrachtung auch, um ein Wissen zu lassen, dass er nicht vollkommen irre geworden ist. Bei meiner Großmutter erinnere ich mich, die ganze Familie hat darüber debattiert, dass sie ausschaut wie eine Marktfrau. Und meine Großmutter war wacker zu ihrem Mann gehalten, der das Bild in Auftrag gegeben hat. Und gesagt, nein, sie erkennt sich da schon wieder. War auch sehr modern, weil das dann über den Rahmen hinausging. Ich erinnere mich, Immendorf hat ja Kanzler Schröder gemacht. Es wird ja immer schwieriger bei den jetzt Politikern, wo halt eben so eine lange Reihe in Öl ist.
Stimmt.
Und was machen wir jetzt? Und du warst doch schon ein paar Mal im Kanzleramt. Ja. Ich weiß nicht, was ist, Frau Merkel ist schon in Öl?
Oder? Die ist auch da, ja, die ist, das ist auch Öl.
Wer hat sie gemalt?
Oh, vergessen.
Also Immendorf ist der letzte Berühmte und der hat, oder der letzte, der mir bekannt ist. Und der hat sich natürlich geschickt raus, der hat einfach stilisiert den Schröder in die Mitte und dann aber drumherum total Immendorf gemalt. Mhm. Ich glaube, Affen kamen auch mit drin vor und das Ganze war in Gold. Passt natürlich super zu dem Anspruch, den Schröder mitgebracht hat. Das ist halt das Tolle, wenn so ein Porträt auch noch irgendwas anklingen lässt.
Aber das war interessant, was du eben gesagt hast. Und ich glaube, das stimmt, dass du wahrscheinlich kein richtig gutes Porträt von einem Foto machen kannst. Also will sagen, wenn du die Menschen nicht gesehen hast. Das ist ja auch das, was Parodisten immer
oft... Ja, oder wenn du ein Foto überträgst, Entschuldigung.
Genau.
Also vielleicht hat der Fotograf die Menschen richtig gesehen, aber eine Spur weiter geht er nicht mehr.
Genau, ich würde sagen, wenn du einen Parodisten hast, der ja immer diese eine Besonderheit in der Sprache eigentlich nur rausfinden muss und dann so sprechen kann. Oder die eine Besonderheit im Gang oder so. Aber das funktioniert halt nur, wenn du den Menschen wirklich gut kennst. Erstens. Und wenn du zweitens dann auch im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Menschenkenntnis hast. Wenn du einfach nur abmalst, also das Äußere malst. Du musst eigentlich versuchen, das Innere zum Vorschein zu bringen.
Du musst den schon beobachten oder sie und musst halt schauen, dass du dein Objekt zu Leben bringst, indem du etwas, das kommt ja zu Leben im Auge des Betrachters. Das heißt, ich schaue dann drauf und sage, ja, richtig, das ist der.
Genau.
Und das ist der Kniff, den man können muss. Ich glaube nicht, dass Porträtkunst auf immer und ewig verloren ist. Es würde sich jetzt irgendwie Porträtmalerei an den Akademien wieder etablieren und es ginge darum, wie gehe ich denn neuartig damit um. Es ist halt immer so ein bisschen der Zyklus der Weltenläufe, ist dieser, wenn eine bestimmte Form von technischer Meisterschaft erreicht ist, wo es in Anführungszeichen nicht mehr besser geht, ja, dann gehst du halt woanders hin, wo es besser ist. Das ist wie nachdem in der Orchestermusik nach Gustav Mahler war eigentlich tonales Komponieren ausgereizt. Dann muss einfach der Herr Schönberg kommen und sagen, okay, dann treiben wir halt eben das Ganze in die Zwölftonmusik und geben dem eine Regel, die absurd klingt, aber die vielleicht zu irgendwas führt. Das führt natürlich dazu, dass 30 Jahre später kein Mensch mehr klassische Musik hört, weil das ist dann vielleicht für manche unhörbar. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir kein Problem mehr mit Musik aus den 20er und 30er Jahren. Nicht ganz ausgeschlossen, dass wir nicht Zwölftonmusik auch eines Tages summen können. Es soll Leute geben, die das jetzt schon tun. Man könnte jetzt sagen, es hat so lange gelegen, funktioniert wahrscheinlich dennoch nicht. Weiß ich aber nicht. Es kann bloß nicht sein, dass wir zurückkehren zu Gustav Mahler. So wird niemand mehr komponieren.
Genau, und das erklärt natürlich auch, warum Porträts heute nicht mehr so gemacht werden, wobei es sein kann, glaube ich, dass du aus Fotoporträts mit Hilfe von der KI sagst, mach mir aus diesem Porträt ein schönes Ölgemälde. Und dann macht die künstliche Intelligenz dir ein schönes Ölgemälde, basierend auf deinem Foto. Und vielleicht ist es gar nicht so viel schlechter als das. Es wird trotzdem.
Die Frage ist, was kommt dazu? Also was kann es Neues bieten? Übrigens, mir fällt gerade ein, wir haben in der Kunsthalle ein wunderbares Kunstwerk von Georges Adiakpo, einem in Hamburg lebenden Benin gebürtigen Künstler, und der lässt seine Arbeiten zum Teil malen in Afrika, und wir haben zwei Porträts, wir haben Lichtwag porträtiert und Uwe Schnede porträtiert, ich glaube Werner Hofmann auch, von Künstlern aus Benin, die jetzt Teil dieser Installation sind, und da hast du drei erkennbare Porträts von drei Kunsthallendirektoren mit in dieser Assemblage von Georges Adiakpo.
Das heißt, du wirst eines Tages auch gemalt.
Das ist jetzt, das hat der Künstler sich ausgesucht, weil er eine Geschichte erzählt.
Na, aber ist das so?
Es gibt keine.
Also das gab ja tatsächlich auch, muss man auch sagen, die Abendblatt-Chefredakteure, wobei das stimmt auch alles nicht so ganz. Irgendwann hat ein Abendblatt-Chefredakteur, Peter Kruse war es, gesagt, oh, warum lassen wir die Chefredakteure nicht malen? Und dann sind einmal am Stück 6 Stück gemalt worden. So. Dann ist sozusagen der 7. ist auch noch gemalt worden in Öl. Alles von demselben Maler. War natürlich jetzt ein großer Vorteil, weil der ja am Stück malen konnte. Dann verstarb der, sehr alt geworden, 95, 96. Und dann der 8. Chefredakteur wurde dann mehr so mit so einer Bleistift. Also auch sehr hoch, sehr hochwertiges Bild, sehr hochwertig. Das teuerste Bild von allen. Und dann denkt man, aber irgendwie endet da die Tradition. Und irgendwann war dann auch der Moment, wo man sagte, wenn wir diese Ahnengalerie da hatten, und die hing immer im Gang vor meinem Büro, und dann gingen die Leute da vorbei, und es wurde irgendwie von Jahr zu Jahr war das komischer. Es ist ja nicht zu verleugnen, wäre auch noch schöner, finde ich. Aber am Ende gehst du und denkst, oder warum hängen hier 8 alte Männer?
Naja, das führt jetzt dann direkt, was wir als nächstes Thema nehmen können, nämlich Denkmalkultur. Also das sind ja Denkmäler sozusagen. Ja. Und dann ist die erste Frage, warum nur die Chefredakteure und nicht ihre Mitarbeiterinnen? Und also wie kulminiert das in dem Menschen an der Spitze? Vorhin hatten wir es doch gerade, dass die Hamburger es nicht besonders mögen, wenn sich da irgendwelche monomanischen Dinge ausbilden.
Naja, aber guck doch mal am Rathaus und da hängen halt die Bilder von allen Bürgermeistern. So ist es ja nicht.
Und nach wie vor wählen wir in unserer Demokratie einen regierenden Bürgermeister. Wie heißt der? Erster Bürgermeister. Es tut mir leid, meine Güte.
Regierende Bürgermeister.
Ich bin so gerne in Hamburg, aber ich glaube, so innerlich mache ich ein paar Sachen so, dass man denkt, ich bin immer noch ein
Zugereister. Nein, aber es ist auch schwierig, dass mal gibt es Bürgermeister, dann gibt es Oberbürgermeister, dann gibt es regierender Bürgermeister und dann in Hamburg der erste Bürgermeister und die zweite Bürgermeisterin.
Das versteht kein Mensch. Dahinter versteht doch, da steht auch
wieder es sind ja Ministerpräsidenten. Letztendlich ist der erste Bürgermeister halt kein Bürgermeister, sondern in Wahrheit ist er Ministerpräsident.
Von einem ziemlich kleinen Land.
Aber ist halt im Range eines Ministerpräsidenten.
Genau, aber da ist das vielleicht einfach, das ist ein ikonografisches Programm und dann warten wir mal drauf, dass irgendwann das Ölbild der ersten Frau auftaucht. Es ist, am Victoria and Albert Museum war es auch so, man ging hinauf zum Direktor und ging an den alten Direktoren vorbei und als Assistant Curator bist du raufgegangen und hast dann gedacht, oh, Wahnsinn. Das ist aber so, warum macht man das überhaupt, weil man dann Epochen besser zählen kann. Mhm. Das ist ja seit der Römischen Republik so gewesen, im Jahr, in dem der XY Konsul war, half halt auch ein bisschen das. Das heißt, für uns ist es ein bisschen wie dem Abstrakten entkommen, das Ganze hat halt ein Gesicht. Das ist halt so, ich behaupte ja, ein Gutteil meiner Bezahlung hat damit zu tun, dass ich meine Persönlichkeitsrechte abgegeben habe. Das heißt, das Gesicht der Jahre 2019 bis 2029 wird Alexander Klar gewesen sein. Aber das steht natürlich stellvertretend für eine ganze Kunsthalle, weil es halt unübersichtlich wird, wenn man alle 170 Leute aufs Foto nimmt.
Das hast du schön gesagt. Und jetzt bin ich gespannt, nächstes Mal Denkmal.
Warum nicht?
Denkmal, ist auch lustig. Das machen wir nächstes Mal. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.